Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Das muss man beim Fahrzeugleasing beachten, Tipps vom Anwalt. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit unser Experte auf dem Gebiet. Hallo Igor.
Hallo Michael.
Fahrzeugleasing im privaten Bereich nimmt wegen der attraktiven Konditionen immer weiter zu. Da häufen sich auch die Fälle in den Anwaltskanzleien, denn der Verbraucher hat häufig keinen exakten Überblick über die Rechte und Pflichten aus dem Leasingvertrag. Auch bei Vertragsschluss sind die Vertragsdokumente häufig umfangreich, kleingedruckt und damit undurchsichtig. Also Igor, erzähl uns mal was zum Fahrzeugleasing.
Schöne Einleitung, vielen Dank. Gebe ich dir völlig recht, die Vertragsunterlagen sind komplett intransparent, selbst Anwälte scheitern da manchmal dran. Aber ich fange mal mit der ersten Frage an, die sich hier ergibt. Was ist überhaupt das Fahrzeugleasing? Der Leasingvertrag ist an sich nur eine Abwandlung des Mietvertrags, ja, oder des Mietrechts. Und zwar wird das Fahrzeug für die Dauer eines festgelegten Zeitraums dem Leasingnehmer zur Verfügung gestellt gegen Entgelt. Ja. Der Hauptunterschied, es gibt natürlich viele Feinheiten, aber ich gehe hier erstmal nur auf das Hauptmerkmal ein. Und zwar, dass die finanziellen Aufwendungen grundsätzlich vom Leasingnehmer zu tragen sind. Also solange diese nicht unter die Garantie oder Gewährleistung fallen oder unter den Versicherungsschutz. Dazu gehören unter anderem Inspektionen, Reparaturen außerhalb der Gewährleistung oder Garantie, Hauptuntersuchungen, Abgasuntersuchungen, diese ganzen Geschichten. Das muss alles der Leasingnehmer selbst tragen. Das wäre bei einem Mietvertrag grundsätzlich natürlich eine Ausgestaltung des Mietvertrags eigentlich anders. Bei Mietfahrzeugen muss eigentlich der Vermieter grundsätzlich ein ordnungsgemäß funktionierendes Fahrzeug zur Verfügung stellen und das auf eigene Kosten instand halten und setzen, wie auch immer. Das Klar. Weißt du wahrscheinlich, Michael, besser, aber ich hoffe, ich habe das einmal richtig zusammengefasst. Ja.
Hört sich gut an.
Perfekt. Ein weiteres Merkmal des Fahrzeugleasings ist eine sogenannte Dreieckskonstellation, die sich da häufig ergibt, denn das Fahrzeug wird normalerweise von der Lieferantin oder Verkäuferin durch eine Leasingbank aufgekauft. Diese Leasingbank wird dann zur Eigentümerin dieses Fahrzeugs und der Leasingnehmer oder eben der reguläre Kunde, der schließt dann einen Vertrag mit der Leasingbank. Und zwar, dass ihm das Fahrzeug dann für eine bestimmte Dauer zur Verfügung gestellt wird. Es kann aber noch komplexer werden. Und zwar, wenn ein markengebundenes Autohaus einen Kaufvertrag vermittelt zwischen der Lieferantin und der leasinggebenden Bank. So, und der Leasingnehmer geht dann wie gewohnt zur Leasingbank oder eben zum Autohaus und schließt mit dieser Leasinggeberin den Leasingvertrag. So, da haben wir insgesamt 4 Beteiligte. Das ist ein äußerst komplexes rechtliches Konstrukt, ist aber tatsächlich häufig vorzufinden bei der Mercedes-Benz AG, bei der VW AG. Renault macht das, meine ich, auch ab und an so, je nachdem, zu welchem Autohaus man geht. Also da muss man natürlich drauf aufpassen, was man da für eine Art von Leasingkonstellation hat, was dann im Folgenden relevant wird.
Okay, ja, da sind also Probleme schon vorprogrammiert.
Das ist exakt genauso. Ja, je mehr Vertragsparteien in so einem Vertragsverhältnis mit drin hängen, umso komplizierter wird das Ganze. Und dann ja, ist unsere Aufgabe, das einmal auseinander zu fummeln und einmal vernünftig zu erklären, damit jeder hier einigermaßen Durchblick bekommt. Es wird jetzt einmal ganz kurz kompliziert. Ich werde es aber am Ende noch einmal zusammenfassen mit einem anschaulichen Beispiel, sodass es vielleicht besser nachvollziehbar ist. Also, zunächst schon mal der Disclaimer bezüglich der Rechten und Pflichten von Unternehmern, die einen Leasingvertrag schließen, will ich hier gar nicht erst eingehen, weil das wird dann noch facettenreicher und noch komplexer. Dazu mache ich gerne eine separate Folge. Wenn Interesse besteht, schreibt uns gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns auf irgendeinem Wege und dann schauen wir mal, ob wir da eine Folge separat dazu aufnehmen. Also, ein häufig anzutreffendes Problem bei Verbrauchern ist, die wenden sich immer bei allen Schwierigkeiten, Problemen, Fragen immer an das vermittelnde Autohaus, wo sie das Fahrzeug besichtigt haben, wo sie es Probe gefahren haben, wo sie es dann später in Anführungsstrichen übergeben bekommen haben. Tatsächlich ist hier aber Folgendes zu beachten. Das Autohaus tritt zum Beispiel in der Viererkonstellation, die ich vorhin erwähnt hatte, immer nur als Vermittlerin oder als Vermittler auf, oft aber auch als Reparaturbetrieb, wenn es einen Garantiefall gibt zum Beispiel, ja. Wichtig zu wissen ist aber, dass ein Anspruch aus Gewährleistung, das ist nämlich einer der Hauptfälle, weswegen die Personen zu uns kommen oder Interessenten, Ansprüche aus Gewährleistung bestehen aber grundsätzlich immer nur zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Ja, Hierzu möchte ich nochmal auf unsere Folge verweisen. Garantie oder Gewährleistung, das ist hier die Frage. Da haben wir ganz genau besprochen, wo der Unterschied zwischen der Garantie und der Gewährleistung ist. Also wer Interesse hat, gerne nochmal reinhören. Das würde jetzt bedeuten, bezüglich dessen, was ich gerade gesagt habe, dass der Leasingnehmer selbst, also der Kunde, eigentlich gar keinen direkten Anspruch gegen die Verkäuferin hat. Ja, sondern da muss ich eigentlich, jetzt ganz grob gesagt, an die leasinggebende Bank wenden und sagen, okay, ich habe hier einen Mangel, ich möchte gerne meine Gewährleistungsrechte geltend machen, kannst du für mich die Verkäuferin kontaktieren? Ist natürlich nicht praktikabel, das mögen die Leasingbanken natürlich auch nicht, deswegen steht in dem Leasingvertrag, meistens in den AGB sehr klein gedruckt, dass der Kunde selbst Ansprüche gegen die Verkäuferin geltend machen kann oder vielleicht sogar soll. Ja, das bedeutet, der Leasingnehmer muss sich dann an die Verkäuferin wenden, zum Beispiel wegen der Aufforderung zur Nacherfüllung, wenn das Fahrzeug einen Mangel innerhalb eines gewissen Zeitraums hat. Ja, das machen hier tatsächlich fast alle falsch, die sich an uns wenden. Ja, da wird nicht in den Vertrag geschaut, da wird nicht geschaut, wer die Verkäuferin oder Lieferantin ist, was aber auch verständlich ist, denn man hat ja sonst keine Berührungspunkte mit der Verkäuferin gehabt, sondern man hat einfach nur einen Vertrag unterzeichnet, wo das aufgeführt ist. Wie gesagt, das wird dann oft falsch gemacht, was dann dazu führt, dass man am Ende des Tages auch einen nachrangigen Anspruch nach der Nacherfüllung auch nicht hat, zum Beispiel auf Rücktritt aus dem Vertrag gegen die Verkäuferin, weil diese zum Beispiel nie nacherfüllen durfte, weil man immer nur an das eigentliche Autohaus sich gewendet hat, welches nur als Vermittler aufgetreten ist, welches dann auch im Rahmen der Garantie immer brav repariert hat, aber nie in Anführungsstrichen nacherfüllt hat, sodass die Verkäuferin nie davon Kenntnis hatte, dass da ein Mangel am Fahrzeug ist. Führt zu Riesenproblemen, ja. Jetzt möchte ich einmal das einfache Beispiel ausführen, weil das natürlich ein bisschen komplexer war, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also nochmal zusammengefasst, der Leasingnehmer, also der Kunde, schließt einen Leasingvertrag bei dem Autohaus X GmbH. Das Autohaus X ist aber ausweislich des Vertrags nur vermittelnd tätig, ja, für die Herstellerin und für die Leasingbank. Ja, und die Herstellerin ist hier die X AG, meinetwegen, haben dann meistens denselben Namen, aber eben eine andere Firmierung. Und das Fahrzeug hat nach 3 Monaten einen Defekt. Bedeutet jetzt, der Kunde muss sich jetzt an die Herstellerin X AG wenden, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Das heißt, erster Ratschlag erste Quintessenz, man schaut in den Vertrag, wer die Verkäuferin oder Lieferantin ist und kontaktiert diese mit seinen Gewährleistungsansprüchen. Man kann natürlich das Autohaus auch kontaktieren parallel, aber die Leasinggeberin hat damit schon mal gar nichts zu tun, an die braucht man sich nicht wenden und eigentlich das Autohaus auch nicht unbedingt, obwohl es dann später die Abwicklung dieser Gewährleistung natürlich vornehmen wird.
Okay, und was muss ich noch beachten beim Autoleasing?
Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Takt, dass wir ein paar Ratschläge einfach zu einzelnen Aspekten, auf die man auch dringend achten muss beim Leasing, eingehen. Man muss darauf achten, was für ein Leasing man schließt, ob es ein Kilometer-Leasing oder ein Restwert-Leasing ist. Für die, die nicht wissen, wo der Unterschied ist, ein Kilometer-Leasing wird normalerweise so geschlossen, dass vereinbart wird, dass eine bestimmte Kilometerzahl pro Jahr gefahren werden darf, meinetwegen 10.000 Kilometer pro Jahr. Und in dieser monatlichen Rate, die man dann bezahlt, ist die Abnutzung des Fahrzeugs bereits eingeplant oder beziehungsweise eingepreist. Wenn man dann mehr Kilometer fährt, muss man was draufzahlen pro Kilometer, den man zu viel gefahren ist. Minder Kilometer werden dann aber einem wiederum erstattet. Ja, aber natürlich nicht in der Höhe, in der man mehr Kilometer zu begleichen hat. Das sollte auch klar sein. Beim Restwertleasing funktioniert das Ganze anders. Es wird im Vertrag ungefähr bestimmt, wie hoch der Wert des Fahrzeugs bei Vertragsende sein wird. Und nach Ablauf der Vertragslaufzeit wird dann der Restwert konkret ermittelt. Und sollte dieser niedriger sein, dann muss die Differenz von dem Kunden, also vom Leasingnehmer, bezahlt werden. So, und da kann man sicherlich daraus schon heraushören, dass da sich ein enormes finanzielles Risiko daraus ergibt, auch außerhalb des Einflussbereichs des Leasingnehmers. Denn dieser muss zum Beispiel auch für den Marktpreis oder für entsprechende Schwankungen dann nach 3 Jahren Leasingzeit tatsächlich auch haften. Ja, also aus meiner Sicht sollte jemand, der sich nicht mit Fahrzeugen sehr gut auskennt und nicht weiß, was er tut, auf jeden Fall die Finger vom Restwertleasing lassen. Ja, das geht immer nach hinten los und da muss man mehrere tausend Euro in der Regel obendrauf zahlen. Das will man nicht. Ja, und sich da diesbezüglich auseinandersetzen in rechtlicher Sicht will man auch nicht, wenn man da in jedem Fall zum Anwalt muss, weil das ein sehr komplexes Thema ist, wie gerade eben erläutert.
Ja, kann ich verstehen. Was hast du noch für Tipps für uns? Was muss ich noch wissen?
Ja, das ist wahrscheinlich das Kernproblem beim Leasing und zwar das Stichwort Minderwert bei Ablauf der Vertragslaufzeit, der Leasinglaufzeit. Das Fahrzeug wird nämlich bei Rückgabe des Fahrzeugs durch einen Gutachter begutachtet. Alle Mängel, die an dem Fahrzeug sofort auffallen oder auch bei genauem Hinsehen erst auffallen, werden beziffert und vom Leasingnehmer dann vom Kunden angefordert. Dabei muss man beachten, es werden nicht die Reparaturkosten angefordert, sondern es werden tatsächlich Minderwerte berechnet, also sprich Umsatzsteuer befreit, nur die reinsten Minderwerte, also sprich um wie viel ist das Fahrzeug weniger wert nach der Abgabe und wofür muss der Leasingnehmer oder Kunde aufkommen. Das ist dann der typische Streitpunkt.
Ja, aber wenn du das so beschreibst, dann kannst du bei den Mängeln, über die du sprichst, ja nur über sich um Schäden handeln und nicht über Abnutzungsspuren, die durch normalen Gebrauch im Straßenverkehr entstehen. Denn du hast ja eingangs gesagt, Leasing ist quasi ein Unterfall des Mietvertrages. Und da bin ich ja wieder dabei in meinem Thema Unterscheidung zwischen Abnutzungsspuren durch vertragsgemäßen Gebrauch und entstandene Schäden. Vielleicht hast du da Beispiele, die so in der Praxis vorkommen.
Ja, aber sicher. Also was unter die üblichen Gebrauchsspuren fällt, die bereits mit der monatlichen Rate abgegolten sind, wie du es gesagt hast. Und was unter einen Mangel fällt, was dann auch wieder einen Minderwert begründet, ist durch die umfangreiche Kasuistik, also durch die Rechtsprechung ausgestaltet worden. Da gibt es auch Gerichtsentscheidungen, die sind völlig gegensätzlich. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich mit solchen Fällen aus der Vergangenheit anhand dieser Urteile befasst, bevor man eine Entscheidung trifft, ob man wirklich einen Minderwert zahlen muss oder eben, ob es nur eine reine Gebrauchsspur ist. Typische Ergebnisse in diesen Fällen kann ich jetzt einmal zusammenfassen. Also bei üblichen Gebrauchsspuren, darunter fallen normalerweise feine Verkratzungen, die zum Beispiel in einer Waschanlage entstehen, die so eine Art Haar, wie Haarverkratzungen aussehen. Verkratzungen an Stoßfängern und Felgen fallen, je nach Urteil, ne, ist immer unterschiedlich.
Nach Felgen hätte ich jetzt gefragt,
genau. Genau, Felgen sind auch immer ein Klassiker, ja. Die fallen eigentlich auch über typische Gebrauchsspuren, denn das sind eigentlich, sagen wir mal, Blessuren, die bei langjähriger Nutzung eines Fahrzeugs einfach nahezu immer anfallen, ja, oder entstehen. Also die sind nahezu unvermeidbar. Und einzelne Gerichte halten auch Dellen und Beulen und auch sogar Schäden aus Parkremplern für Gebrauchsspuren. Ja, also das ist nicht schlecht. Ist natürlich, kommt den Kunden zugute, aber da muss man natürlich viel Überzeugungskraft dahinter stecken, um da seinem Leasinggeber da irgendwie diesbezüglich zu überzeugen, ist tatsächlich nicht so einfach, weil das schon auch Gebrauchsspuren sind, in Anführungsstrichen, die mit hohen Kosten, Behebungskosten verbunden sind. Ja, Verkratzung und Abnutzung im Innenraum des Fahrzeugs sind auch klar, fallen unter die üblichen Gebrauchsspuren. Was jetzt Minderwerte auslöst oder was Mängel sind, die Minderwerte auslösen, sind mittlere und schwere Beschädigungen der Karosserie. Das sollte ja jedem einleuchten, dass man nicht mit einem abgerissenen Stoßfänger da ankommen kann. Das sollte klar sein, dass sowas nicht geht, dass das einem auch angerechnet wird. Aber fehlendes Zubehör gehört auch dazu. Das verursacht auch einen Minderwert oder abgebrochene Armaturen im Innenraum. Brandspuren von Zigaretten, vielleicht auch Zigarettenrauch, der nicht mehr so einfach rausgeht. Das kann auch unter Minderwert auslösenden Aspekt fallen. Also genau solche Geschichten. Ja, aber muss im Zweifel immer vom Anwalt separat geprüft werden, denn jeder Fall ist einzigartig und so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen. Wie gesagt, bei der Rückgabe wird dann häufig alles in Gutachten aufgenommen und dann als Minderwert bezeichnet. Das sollte der Leasingnehmer eigentlich nie akzeptieren, ja, was da steht. Da ist immer ein großer Verhandlungsspielraum da. Selbst wenn rechtlich nicht viel zu machen ist, kann man immer mit seinem Leasinggeber oder mit dem Autohaus, welches diesen Minderwert ermittelt hat, kann man da sicherlich eine Menge ausdiskutieren und den Schaden auch reduzieren, den man später zu zahlen hat. Im Zweifel immer einen Anwalt aufsuchen und alles hinterfragen, wie immer.
Okay, damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Und auch hier, wie immer, die Frage, hast du noch Tipps, Ratschläge, Anregungen?
Ja, sicher. Also, das Leasing wirkt immer vergleichsweise günstig, gebe ich zu. Selbst hochpreisige Fahrzeuge, die man sich so schnell nicht leisten kann, kann man dann jahrelang sehr günstig nutzen. Aber es gibt auch sehr viele Stolpersteine. Deswegen, wenn man hinsichtlich der von mir vorher erwähnten Aspekte sich eher unsicher ist, bei diesen ganzen Besonderheiten, sollte man lieber die Finger vom Leasing lassen. Ist ein wirklich sehr komplexes Vertragskonstrukt, was auch sehr kostspielig werden kann, besonders zur Abwicklung hin, was auch nicht einfach durchzublicken ist. Aber wenn man da sich nicht sicher ist, aber trotzdem Leasing haben möchte, geht man einfach zum Anwalt, lässt sich vorher vielleicht beraten, worauf man achten muss und auch insbesondere diesbezüglich beraten, worauf man zu achten hat, wenn man das Fahrzeug auch zurückgibt. Ja, denn Beweissicherung ist ja auch das Stichwort.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Wenn Sie ein Problem zum Thema Fahrzeugleasing haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren über die bekannten Kanäle. Im Übrigen gilt, Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Bewerten Sie unseren Podcast auf iTunes, Spotify und wo es auch immer möglich ist. Und welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.